Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 25. September 2025.
Hallo Heike. Ich habe jetzt mal eine echte Überraschung für dich. Ich bin jetzt noch hier in Rom, aber wir werden zum ersten Mal diesen tollen Podcast nicht von Rom aus senden, sondern ich werde jetzt eine Reise antreten. Ich werde das Flugzeug nehmen, nach München fliegen, ein Auto mieten und nach Salzburg fahren. Und weißt du, wen ich versuche dort zu treffen? Erinnerst du dich an unsere drei rebellischen Nonnen? Die drei Nonnen, alle über 80, die in einem Kloster leben, dort lange lebten, Goldenstein, die dann ausquartiert wurden, sich in einem Altenheim wiederfanden und dann einfach eingebrochen sind in ihrem alten Kloster. Drei Nonnenhausbesetzer, erinnerst du dich? Wir haben über die schon ein paar Mal berichtet, über ihre Courage, wer die wohl sein mögen. Und weißt du, ich habe jetzt einen Kontakt und es könnte wirklich sein, dass die mich empfangen. Das könnte wirklich sein. Und weißt du was, das probiere ich jetzt einfach aus. In ein paar Minuten schlage ich jetzt in die Tür in meiner Wohnung in Rom zu, Flughafen, und dann melde ich mich nochmal, wenn ich in Salzburg bin. Und Heike, dann kannst du echt gespannt sein, weil ich glaube, das könnte klappen, dass sie uns empfangen. Bis nachher. Hallo Heike, wir sind jetzt da. Also wir haben es tatsächlich geschafft von Rom, Flughafen München, Salzburg, und jetzt stehen wir tatsächlich vor dem Schloss Goldenstein. Es ist so idyllisch, also so viel Grün habe ich, glaube ich, seit Monaten nicht mehr gesehen. Alles ist grün, alles ist sauber, das Schloss selber ist sauber. Also hier sieht überhaupt nichts nach Streit und Krise aus, sondern also wenn es überhaupt einen friedlichen Ort auf dieser Welt gibt, dann diesen hier. Es ist unglaublich idyllisch, man steht zwischen Obstbäumen. Dass es hier rebellische Nonnen geben könnte, da kommst du beim allerbesten Willen nicht drauf. Jetzt klingelt sogar die Glocke dafür, dass wir da sind. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Hallo Heike, das Auto habe ich jetzt geparkt vor diesem wirklich beeindruckenden Gebäude. Ich bin jetzt durch diesen Klostergarten gegangen. Hier blühen die Rosen. Direkt vor der Tür fährt die Eisenbahn vorbei. Hier gibt es auch so eine Art Kräutergarten und jetzt gehe ich hier einfach mal rein. Hier steht ein Rollator und jetzt gehe ich hier nach rechts und da stehe ich auch schon gleich in der Kapelle. Das ist eine richtig schöne große Kirche und es ist wirklich beeindruckend, weil du siehst die ganzen Chorbänke für die Ordensfrauen noch. Weißt du, in der katholischen Kirche ist es so, dass wenn das eine ganz normale Kirche ist, dann gibt es vorne den Altar und hinten stehen die Bänke für die Gläubigen. Aber in einem Kloster stehen vorne vor dem Altar Klosterbänke. Das sind die Sitzbänke für die Ordensfrauen. Und das hier sind Sitzbänke, ich würde mal sagen, für mindestens 40 Nonnen. Hier müssen mal richtig viele Nonnen gelebt haben. Aber davon sind jetzt nur noch drei übrig. Aber außer mir ist hier niemand. Ich höre auch noch nichts, aber ich sehe, dass überall frische Blumen stehen. Irgendjemand kümmert sich um die Kirche. Hier ist alles frisch mit Blumen eingedeckt. Da oben ist auch eine große Orgel, aber außer mir ist hier noch niemand. Ich gucke mal, ob ich jemanden finde. Wir gehen jetzt aus der Kirche wieder raus. Hier geht es jetzt in den Teil des Klosters. Es riecht nach altem Gebäude. Hier sind große Holzschränke. Hier stehen jede Menge Kartons herum. Es sieht ein bisschen verlassen aus. Wir gehen jetzt eine Treppe hoch und wenn ich daran denke, dass eine alte Dame hier hoch muss, dann ist das, glaube ich, nicht ganz einfach. Ich sehe hier noch die Bohrlöcher in den Treppenstufen. Hier müssen die Schienen für den Treppenlift gewesen sein. Das kann ich noch sehen. Ich bin jetzt hier oben im ersten Stock. Ich stehe jetzt vor dem sogenannten Konventszimmer. Das ist ein Zimmer, in dem in katholischen Orden die Ordensfrauen oder Ordensmänner sich abends versammeln. Hier ist immer noch niemand. Ich sehe niemand, aber ich sehe, dass hier mal Schränke gestanden haben müssen. Die sind irgendwie nicht mehr da. Man sieht das an den Spuren. Oh, hier gibt es eine Alarmanlage. Das ist eine Alarmanlage. Hier sehe ich noch einen Rollator. Jetzt springt die Alarmanlage nochmal an. Und jetzt sehe ich ein großes Schild Klausur. Hier hat offenbar der ein Klausur. Die Klausur ist der abgesperrte Teil eines Klosters. Jetzt gehen wir mal weiter hoch. Hier ist eine Holztreppe und ein Bild von Jesus. Das ist ein ganz berühmtes Jesusbild. Das ist nach einer Version von Faustina Kowalska aus Krakau. Offenbar sind die Ordensfrauen mit der Faustina. Die verehren sie offenbar. Johannes Paul II. War ein ganz großer Verehrer dieser Heiligen. Jetzt sind wir hier oben in der Klausur. Es ist ziemlich düster und klein. Ich schaue jetzt hier mal in eine Zelle rein. Die sind auch gar nicht abgeschlossen. Das sieht, oh Gott, ja, alles völlig übereinander gerümpelt. Das sieht so aus, als hätte es hier, als hätte jemand hier alles völlig auf den Kopf gestellt. Das sieht schlimm aus. Aber es ist zweifellos eine Klosterzelle. Man merkt, dass hier jemand sein ganzes Leben verbracht haben muss. Jede Menge Stapel von Briefen, Geschenke, aber alles ist halt völlig durchwühlt. Hier ist immer noch niemand. Und doch, da kommt uns jetzt jemand entgegen. Ich glaube, hier geht's hoch. Ich glaube, das war eine Ordensfrau, die da gerade gekommen ist. Jetzt sind wir ganz oben. Mein Gott, wenn ich daran denke, dass diese armen alten Damen diese ganzen Treppenstufen hinaufgehen müssen. Da sind wir jetzt. Ja, ich sehe jetzt, da wartet jemand schon auf uns. Heike, jetzt muss ich Schluss machen, weil jetzt muss ich mich mal um meine Gastgeberin kümmern. Hallo Heike, jetzt bereiten sich die drei Ordensschwestern auf die Sendung vor. Jetzt geht's gleich los. Hier oben ist es alles ganz anders. Irgendjemand hat hier überall geputzt. Hier gibt es Lebensmittel. Hier ist ein Tisch gedeckt. Hier liegen Gebetbücher. Noch mehr Rollatoren. Also irgendjemand hat ganz offensichtlich mit ganz viel Mühe diese Zimmer hier wohnlich gemacht. Es ist sogar warm. Irgendwo ist eine Heizung an. Ganz viele Helfer müssen hier wirklich eine super Arbeit gemacht haben, weil man merkt, dass hier wirklich ganz viele Freiwillige, wir haben auch schon ganz viele Leute getroffen, die hier helfen. Also ehemalige Schüler kommen hier rein. Und die sind wirklich auch, es ist, wie soll ich das sagen, es ist eigentlich eine ganz fröhliche Stimmung. Also wenn mir jemand sagen würde, das ist ein besetztes Kloster, ich würde es nicht glauben. Es ist wie, ja, es ist wie so eine kleine spirituelle Mini-Party mit diesen drei Nonnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen kannst du neidisch sein, dass du nicht dabei bist. Wir sitzen jetzt hier im sogenannten grünen Zimmer und zu meiner großen Freude sind die drei Ordensfrauen tatsächlich bereit, länger mit uns zu sprechen. Ich grüße sie alle und jetzt übergebe ich mal das Wort an sie, weil die sind die Protagonisten, das sind unsere Heldinnen in diesem Podcast. Also bitte.
Und vielleicht beginnen wir mit einem Kreuzzeichen.
Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir und sprechen ein kurzes Gebet, so würde ich anfangen. Ja. Würde ich, wenn Sie damit einverstanden sind.
Ja, bitte.
Gut. Möchten Sie beten oder soll ich was vorbeten?
Miteinander,
okay. Dann das Wort des Sohnes und seines
Heiligen Geistes. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Alle heiligen Ordensgründer und alle Ordensheiligen bittet für uns und alle auf der ganzen Welt.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja. Hallo Heike, ich bin jetzt hier angekommen im Schloss Goldenstein.
Und hallo Heike, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben es jetzt geschafft, ja, von Rom aus dem Vatikan über Salzburg hierher. Und ich bin so stolz darauf, dass wir jetzt Gast hier in diesem Kloster sein dürfen. Und jetzt stelle ich erst einmal vor, wen wir hier vor uns haben. Dann fangen wir doch am besten einfach gleich mal an mit Schwester Rita. Schwester, wie kommen Sie denn hierher und seit wann sind Sie hier auf Goldenstein?
Ja, ich bin 1962, also ich habe vorher schon immer, habe meine Tante gekannt, Schwester von meinem Vater, und so bin ich, wenn wir sie besucht haben und so, bin ich einfach so ein bisschen auf den Gedanken gekommen, sowas könnte ich auch einmal werden. Und dann hat sie gehofft, sie hat gebetet und gebetet, hat gehofft, ich komme zu den Kreuzschwestern nach Linz. Und dann kam mein Bruder nach Salzburg ins Studium, Theologie und Philosophie, aus St. Florian in Oberösterreich, Augustinerchor her. Und er hatte die Mitschwestern kennengelernt, so um die 60 herum. Und er hat mir es nur erzählt, weil er erfahren hat, dass ich ins Kloster gehen will. Und dann hat er gesagt, wenn ich will, zeigt er mir das Kloster. Und dann, ich habe damals, aus Familiengründen, weil habe ich schon den Führerschein mit 18 gehabt, damals 1962, weil mein Vater so schwer hörte und so weiter. Und dann, ja, denn der 62 im Juli haben wir gestartet und dann hätte ich bei den einen Überholunfall verursacht, aber ich habe es gerade noch geschafft auf der Art. Und ich sehe das heute noch, bin ich noch drüber vor meinem, der parallel war von mir und der Gegenverkehr kam. Aber ich habe es geschafft, Schutzengel, danke. Und dann waren wir eben da. Und dann haben wir uns besprochen, bekannt gemacht und die Schwestern kennengelernt, die Schwester Oberin, Mutter Gabriela damals. Und dann kam ich im September noch einmal mit meinem Bruder allein. Juli war die Mutter mit. Und ein paar Tage noch Besprechungen gehabt und so hin und her und Salzburg kennengelernt, ein bisschen mit meinem Bruder. Und dann haben wir uns mit der sogenannten Novizenmeisterin und der würdigen Mutter damals, hat die Oberin würdige Mutter, ist genannt worden, besprochen und ich habe die Sehnsucht gehabt, ins Kloster zu gehen. Und im 12. September, glaube ich, war es, haben wir es so besprochen und durchgebetet habe ich und durchgerungen noch und haben wir Eintrittstag ausgemacht. Und am 7. Oktober 1962 war ich da und bin immer noch da und glücklich.
Dankeschön. Dann fragen wir doch jetzt mal die Schwester Bernadette. Wie sind Sie denn hierher gekommen und seit wann sind Sie hier?
Ja, in der Volksschule war ich in der Schwarzstraße bei den Vöckler-Bucke-Schwestern. Und nach der vierten sagte meine Mama zur Tante, ja, was machen wir mit Schwester Melita? Ja, nur Goldenstein, nur Goldenstein. Ich habe keine Ahnung, wie, wo, was. Und dann wurde ich angemeldet und kam 48 im September hier in die Schule. Und war eigentlich sehr glücklich und angetan, wurde sehr gut unterrichtet. 1955 bin ich eingetreten und sofort die Jahre, bis ich 18 war, war ich überaus glücklich, in der katholischen Jugend zu sein, habe alles erlebt, die Ferienwoche in Zeltlagern, immer an einem See, Grabensee, Mondsee, Fuschelsee, 10 Jahre im Zeltlager auf einem Ding, war herrlich. Wir hatten immer gläubige Priester, hervorragende, von Michel Beuern in Maxglan. Ich bin in Salzburg geboren und wurde religiös. Es wurde nie moralisiert. Hinterher habe ich nachgedacht. Weder meine Eltern haben moralisiert, noch die Priester haben moralisiert. Und dadurch habe ich den katholischen Glauben wunderbar herzlich empfangen dürfen und haben gelernt, ihn zu leben. Und hier in Goldenstein war ich habe meine Intention war, ja, in der Schule komme ich einmal vom Rittersaal herunter und höre, wie Schwester Theresia, die Präfektin, sagt, ja, du gehst ins Kloster und du und du. Und ich stelle mich hinter diese Mädels und frage, und ich, gehe ich ins Kloster? Du? Na, du sicher nicht. Und ich habe mir gedacht, du wirst schön blöd schauen, wenn ich dastehe. Und die hat geschaut. Und es war, meine Intention war nur, mit den Kindern und den Schwestern zu leben. Mehr nicht. Ich hatte doch keine blasse Ahnung, was Klosterleben ist. Das hat man dann gelernt. Und ich hatte das Jahr Postulat, dann das kanonische Jahr, das sehr streng war. Das Schwerste war mir, in Max Glan wurde dann die Kirche eingeweiht, die neue. Und da hatte ich ja noch geholfen, Dachdecken, die Schindeln hinaufzugeben. Nach einer Woche war ich erledigt. Dann hätte ich die zweite Woche auch noch helfen sollen. Da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Also es war so anstrengend. Die Zinnen waren so einen halben Meter lang oder mehr. Und die hinauf, gut. Auf jeden Fall, das war das Schmerzlichste, da nicht dabei sein zu dürfen, aber so war es. Ich habe es überstanden. Irgendwann habe ich es ja dann sehen dürfen, die neue Kirche. Und nach dem kanonischen Jahr, weil ich vorher Gewerbeschule hatte, war ich ausgebildet in der Schneiderei. Und die Schwestern, die hier Handarbeit unterrichtet haben, waren schon bedacht. Schwester Salesi und Anselma. Dann hat man mich sofort nach Linz gebracht, zur LBA für Textilswerken, Ernährung. Hier in der Schule kam dann noch dazu kreative Gestaltung. Es war für mich der glücklichste Unterricht. Und dann kam noch Bau und Wohnen dazu. Und als Fünftes durfte ich ab und zu Religion supplieren. Da haben die Kinder gesagt, warum unterrichten Sie nicht Religion? Weil ich halt anders erzählt habe und gesprochen habe. Habe ich gesagt, leider, ich habe diese Prüfungen nicht. Und dadurch durfte ich nicht Religion unterrichten. Na, es waren glückliche Jahre. Dann kam die Fachinspektorin und sagte, sagen Sie mal, können Sie nicht umbauen? Die Schulküche war wirklich nur ein Raum mit einem Kohlenherd. Aber ich sagte, nein, mit Kohlenherd habe ich nie gekocht, auch zu Hause nicht. Ich brauche unbedingt einen E-Herd. Bekam ihn und dann 4 Platten waren für 15 Kinder auch zu wenig. Bekam ich einen zweiten dazu. Dann eben durch die Fachinspektorin. Dann kam ein großer Umbau. Warum? Weil der Architekt war der Neffe von unserer Schwester Helene. Und er hat hervorragend geplant. Und Schwester Regina hat mir erlaubt, dass ich mir die Schulküche selber einrichten darf. Dann habe ich von Kolleginnen gehört, die Buben schneiden die Flächen ein und machen Gaudi oder hauen mit den Füßen die Türen zu. Da habe ich mir gedacht, hoppala. Dann mache ich mal Steinplatten bei den Arbeitsplatten. Aber natürlich den billigsten. Der war aber nur schwarz, grau, weiß. Das halte ich nicht aus. Ich brauche unbedingt eine Farbe hinein. Und die Tochter vom Adne, die war auch unsere Schülerin, die hat die Stein, weiß nicht, wie man das nennt, diese Ausbildung. Die war gerade in Italien bei einem Steinbruch und sagt sie, ob ich warten kann. In 3 Monaten kann sie mir so einen Stein schneiden lassen. Es wurde alles ausgemessen und als die Platten kamen, da war ich total überrascht und berührt. Dieses Rosa war nicht ein Rosa, sondern wie Kirschholz. Rot. Es ist so berührend, Sie können sich das unten noch anschauen. Es war so angenehm. Und alle Arbeitsplatten waren in diesem Stein überglücklich. Eins weiß ich noch, war super. Wenn wir Apfelstrudel gemacht haben, meine Mama hat immer ausgezogenen Teig gemacht, habe ich einfach ein Spannleintuch über das ganze Fläche gezogen. Und da haben wir einmal einen Apfelstrudelteig zusammengebracht, ohne Loch. Ja, weil meistens kommt dann
da kommt ein Loch rein, irgendwo, ja,
der Teig reißt, aber da haben wir den so super zusammengebracht.
Und dann sind Sie im Kloster eingetreten?
Wann? 1955 war es, mit 18 Jahren.
Hier in Goldenstein, ja, auch?
Und habe eigentlich nie nachgedacht, ob ein anderes Kloster wäre, erst später. Mir ist keins eingefallen, wo ich hingehen könnte. Nur Goldenstein. So ist es. Und es war eine Atmosphäre für mich voll von Gott. Auch bei den Kindern. Natürlich haben wir auch Kinder gehabt, so wie die Christine Wirtenberger. Die ist, soll ich das erzählen?
Natürlich.
Mit einem Jahr ist sie von ihrer Mutter erdrosselt worden. Der Onkel kommt vorbei, sieht das Baby, packt Schnee hinaus, hat das Baby so lange mit Schnee eingerieben, bis wieder gekommen ist. Mit 3 Jahren wollte die Mutter das Kind in der Saalach ertränken. Die Kleine hat so geschrien und immer wieder Wasser geschluckt. Und dann ist die Mutter zur Besinnung gekommen. Und heute steht, war dann unsere Schülerin, die Schwester Rita, hat das erlebt. Die haben im Rittersaal Fußball gespielt, hatten aber keinen Fußball. Jetzt haben sie den Schlafrock so zusammengedreht zu einem Ball und einmal fliegt er beim Fenster hinaus und genau unten geht Schwester Rita vorbei. Und jetzt hat sie gewusst, wer geht hinauf, wer war das? Ja, niemand. Und dann die Oki, nein, ich war das nicht, absolut nicht. Und dann hat sie den Schlafmantel gezeigt, den Fußball. Naja, dann zu den Kindern, sie dürfen ja spielen, sie dürfen lustig sein. Und das möchte ich auch sagen, wenn ein Kind in der Pubertät sich nie gegen Erwachsene auflehnt, die gehen unter. Sie dürfen einmal frech sein und sich dagegen auflehnen, aber das darf 4 bis 5, 6 Mal, aber dann muss Schluss sein. Aber wenn sie das nicht zusammenbringen, dann sind sie arm.
Dann wollen wir jetzt mal ganz kurz die Dritte hier im Bunde hören, die ehemalige Oberin.
Ja, oh ja.
Ja, langjährige.
Langjährige Oberin.
Ja, so ist. Ja. Nebensache.
Darf ich dazu sagen, sie ist dreimal wiedergewählt worden.
Dreimal wiedergewählte Oberin.
Abständen, dann hat sie wiedergewählt.
Die Schwester
Rita
ist jetzt noch
Hausoberin. Und wann sind Sie hier in das Kloster gekommen?
In das Kloster bin ich 1959, ja, im November.
Da haben Sie die Profess abgelegt, also das ewige Gelübde.
Da war ich, ja, die ewigen, die waren 64, 1964.
Okay, dann wollen wir mal ganz kurz fragen, Sie hatten also eine glückliche Zeit hier in Goldenstein. Sie haben sich alle drei zusammen gelebt mit vielen anderen Schwestern. Sie sagten, als Sie gekommen sind, waren noch über 30 Ordensschwestern, ja, hier, ja, in dem Konvent.
Ja.
Dieses Konvent ist ein Konvent von Schwestern, das sind die Chorfrauen des heiligen Augustinus. Die sind nicht Teil des Augustinerordens, aber sie gehören sozusagen zu der großen Familie der Augustiner.
Ja,
ja, ja, ja.
Wie unser Papst Leo der 14., ja, der, ja, ein, ja, Augustiner,
ja,
der,
ja, genau,
ein Augustiner Pater ist. Dann haben Sie viele glückliche Jahre hier erlebt und dann fangen wir doch mal damit an, ist etwas passiert, dass Sie dieses Kloster verlassen mussten. Warum haben Sie dieses Kloster verlassen?
Ich war im Krankenhaus und nach dem Krankenhaus hat man mich in Karlsberg abgeliefert.
Das ist ein Pflegeheim, Karlsberg.
Ja,
mit dem Nachthemd. Ich kam auch vom Krankenhaus direkt daher, aber ich hatte nur das Nachthemd an und meinen Habit hat am Arm. Und Schwester Regine ist auch nur mit dem Nachthemd hier abgeliefert worden und abgesetzt.
Und ich war bei Besprechungen über Weihnachten. Also wir sind so eine Verbundenheit mit den deutschen Mitschwestern und Bratislava. Und wir haben alle 3 Jahre, glaube ich, so Ordensbesprechungen irgendwo in einem Kloster. Und da durfte ich nach Paderborn, haben wir die Besprechungen gemacht, dann durfte ich noch ein paar Tage bleiben. Und dann hieß es, ich darf noch ein paar Tage nach Essen. Also eine Stunde Autofahrt, so einfach mit den Schwestern ein paar Tage zu erleben. Und dann hieß es, ja, ich werde abgeholt, ich werde wieder nach heimgeholt. Und da kam ein Bekannter, eigentlich der Chauffeur von Reichersberg mit dem Auto, ungefähr 800 Kilometer.
Reichersberg ist ein Konvent, der Augustiner Chorherren,
ja, unsere sogenannten Ordensmitbrüder.
Genau.
So. Und sozusagen bin ich dann um 23:30 in der Nacht, Mitte Jänner 2024, wurde ich dann abgeholt von so großartig mein Auto und kamen wir so. Ja, er ist gut gefahren und hatte seine Mutter, ich sage immer, als Co-Pilotin mitgehabt. Und also gut, dann kamen wir so nach Österreich herein und Salzburg. Jetzt schlug mein Herz höher, jetzt kommen wir nach Elsbeten und da komme ich wieder nach Goldenstein. Ich wusste gar nichts, dass wir dorthin kommen. Und zu Glasenbach herunter und dann dachte ich, wir haben zwei Einfahrten. Er wird eine Einfahrt nehmen und dann habe ich einen halben Satz zusammengebracht. Und jetzt, wo fahren wir, welche Abzweigung nehmen wir, hätte ich sagen wollen. Ja, der Chauffeur kann gar nichts dazu. Dann hat der Chauffeur gesagt, nein, liebe Schwester Ritter, wir müssen weiterfahren. Die zwei Schwestern sind schon dort. Und ich war wie vom Himmel gefallen, schockiert. Ich glaube, man hat sich's mir nicht zu sagen getraut, damit ich nicht schon in Essen oder Paderborn, ins Essen war ich zuletzt, schockiert bin und erschüttert, dass ich nicht nach Goldenstein zurückkomme. Weil das ist unsere Heimat. Ich bin ja 62 eingetreten. Und ja, das ist halt die Klosterheimat, ist einfach. Und wir fühlen uns alle sehr wohl hier. No, und dann muss man halt weiterfahren. Und dann stand ich da.
In meinem Zimmer mit dem Koffer. Und ich war zu feige, ihr zu sagen, über Telefon, dass sie herkommen muss. Sie war in Essen. Ja. Und in Essen eine andere Schwester von hier, das waren Haleiner Schwestern, haben mir gesagt, ja, die Schwester Rita ist noch nicht da, weil ihr Zimmer noch nicht fertig gerichtet ist. Da ist eine andere Schwester gestorben oder Betreute. Und das wird dann immer frisch ausgemalt und ausgerichtet. Das war noch nicht fertig. Dann steht sie in meinem Zimmer, ich werde nie vergessen, das Gesicht. Ohne ihr was zu sagen. Und wir drei sind noch vor Weihnachten auseinandergerissen worden. Sie war im zweiten Stock, ich im ersten und sie hat nach Reichersberg fahren müssen, war über Weihnachten dort, hat geholfen, die Weihnachtsvorbereitung. Und am 2. Jänner ist sie abgeholt worden fürs Föderationskapitel. Und dann hier in Paderborn und dann am 5. war das zu Ende. Und vom 5. bis 12. Jänner war sie in Essen und um halb Mitternacht ist sie abgeholt worden. Und das war so erschütternd. Und in Reichersberg hat sie den Prälat Krassel kaum gesehen. Sie konnte mit ihm gar nicht sprechen.
Wer ist der Prälat Krassel?
Der obere von, bei den Chorherren heißt er nicht Abt, sondern Propst. Und sie hat in diesen Tagen, während sie in Reichersberg waren, kaum gesehen.
Der ist also auch zuständig für euch, dieser Propst.
Ja, und zwar deshalb, wir sind päpstlichen Rechtes. Da haben sechs Oberinnen aus der ganzen Welt, die Höheren da in Rom, beschlossen, ein Kloster päpstlichen Rechtes müssten unbedingt sechs Schwestern sein. Die haben aber nicht Bibel gelesen. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter euch. Und Jesus ist jetzt auch mitten unter uns, weil wir drei sind und vier, fünf, sechs Personen. Und wir sind gläubig und Jesus ist auch jetzt bei diesem Gespräch mitten unter uns. Und das haben sie. Und ich habe dann gesagt, und er hat alle Macht. Und dann hat er sehr wohl mit dem Kopf genickt, hat aber kein Wort gesagt. Und an diesem Tag, also so habe ich es immer unseren Mädeln gesagt, die sich schon aufgeregt haben, dass wir dort sind und nicht im Kloster. Und nach diesem Satz ist er aufgestanden und ist weggegangen. Also auch wieder, er kein Wort. Einmal hat er uns besucht, da war ich bei den ersten Bekannten in diesem Haus, wo ich gespürt habe, da ist Harmonie zwischen uns. Und kommt da herein, setzt sich sofort auf die Couch. Und ich habe gesagt, Markus, wir sind Menschen und haben Menschenrechte. Das andere will ich gar nicht sagen, was ich ihm noch gesagt habe. Auf jeden Fall.
Also es war so, dass ihr hier in diesem Kloster zusammen gelebt habt, viele, viele Jahre. Ihr habt gearbeitet hier als Lehrerin bzw. als Erzieherin.
70 Jahre, nie so einen, immer eine würdige Mutter gehabt, die hervorragend für uns gesorgt hat. Und wir durften dreimal zu ihr kommen und mit ihr sprechen, wenn sie einen Auftrag gegeben hat. Und wir haben geglaubt, wir können das nicht ausführen. Beim dritten Mal, dann hat es sein müssen, habe ich nur zweimal erlebt. Schwester Regina wollte keinen Führerschein machen, hat aber dann müssen beim dritten Mal. Und Schwester Helene, die hat mir leid getan, die hat dann, weil ihre Schwester in ein anderes Kloster gegangen ist, hat sie oben ganz allein alle Schlafzimmer der Kinder reinigen müssen und Klassen. Weil Schwester Mutter Gabriele gesagt hat, Schwester Helene, tut mir leid, ich habe niemanden.
Okay, Sie dann habt ihr hier viele Jahrzehnte gelebt, ihr habt euch um die Schüler gekümmert, ihr habt in der Schule gearbeitet und dann seid ihr krank geworden, alle drei.
Nein,
Sie, du bist nicht krank geworden.
Wir sind nicht, ich auch nicht.
Ach so.
Eine Fußwunde, eine offene, ist ja keine Krankheit in dem Sinne. Natürlich, man hat mir nicht gesagt, dass das vom Zucker kommt, aber sie war dann oben in der Dermatologie in Nürnberg. Nach einer Woche kam schon Haut. Das ist für mich in dem Sinne keine Krankheit.
Gut. Und dann ist aber passiert, dass der zuständige Propst, der auch zuständig für euch ist, weil ihr kein eigener, weil ihr nicht mehr 6 Nonnen sein könnt, hat dann verfügt, beschlossen, dass ihr das Kloster verlassen müsst und in ein Pflegeheim oder ein Altenheim kommt, alle drei zusammen. Das war im Jahr 2023, richtig?
Ja.
23.
Ich bin am 3. Dezember 23 dorthin gekommen, ohne mit uns zu sprechen.
Und das war für euch ein großes Unglück?
Ja, natürlich.
Ja, und ich weiß, haben wir das schon gesagt, als ich großartig mit dem Auto abgeholt wurde in Essen, um 23:30 in der Nacht, um 19:30 waren wir da, haben wir das schon gesagt. Und ich war einfach wirklich auch schockiert, dachte ich, und jetzt fahren wir nach Goldenstein, zweigen wir ab. Und habe ich schon gesagt. Ja, und dann war ich halt da gestanden. Ja, das ist wirklich ein Schock, den man im Gebet verarbeiten muss, möchte ich dazu sagen. Es ist schon besser. Ich will auch dem Propst nicht schlecht nachsagen. Er hat es auch auf seine Weise gut gemeint, dass wir in dem großen Haus, weil man hat gemeint, in dem großen Haus sind drei Schwestern zu wenig, die können da nicht leben und sein und den Alltag bewältigen. Aber wir können das ja, möchte ich dazu sagen. Ja,
möchte ich was sagen. Wir haben das leider erst vor 3 Tagen erfahren, dass er uns schwerst Demenz dort hingebracht hat.
Das schockiert mich auch. Das schockiert mich so. Ja. Ich kann es nicht fassen.
Und zwar geht es so. Er hat uns dort schwerst Demenz untergebracht, hat mit uns angeblich alles besprochen. Wir waren einverstanden, wir haben Zustimmung gegeben. Und hinterher haben sagen, aber wir, er hat nie mit uns gesprochen und so weiter. Und es stimmt auch, er ist aus meinem Zimmer stumm hinausgelaufen. Und da wird benutzt, dass er sowohl gesprochen hat, wir sagen nein, und also sind wir schwerst demenz, dass wir nicht mehr wüssten, dass er mit uns gesprochen hat. Und es ist eine Finte, die unglaublich ist.
Darf ich Sie fragen, ob Sie noch Handys benutzen und E-Mails schreiben?
Ja, ich habe meinen Laptop, der auch jetzt vor mir steht. Und Schwester Regina hat den Laptop für die Buchhaltung. Die hat dann, nachdem Schwester Augustina verstorben ist, hat sie die Buchhaltung übernommen. Hat ja auch Mathe unterrichtet. Biologie war überhaupt ihr Fach. Dann noch Physik und Chemie. Und nur Stenografie hat sie noch gemacht. Und hat es die ganze Buchhaltung gemacht und ich habe den Schriftverkehr gemacht.
Das heißt, man hat Ihnen vorgeworfen, Sie seien dement, obwohl Sie noch regelmäßig Handys benutzen, Smartphones und Computer und in der Lage sind, hier vollkommen klar mit mir zu sprechen.
Ja, und ich komme zu, ich habe halt ein kleines Handy, mit dem bin ich zufrieden, kann mich verständigen überall, aber ich habe ein Handy, mit dem ich umgehen kann. Ja.
Ich was zur Handygeschichte. Mein Handy wurde aus versperrtem Zimmer gestohlen, war nicht mehr drin. Dann hat mir die Christine Württemberger ihr Handy geschenkt, hat alles wieder eingegeben. Ich hatte mit Schwester Regina, Schwester Rita, am Sonntag war sie noch bei mir. Wir sind in die Kirche gegangen, haben zugesperrt. Als ich von der Kirche zurückkam, mein Handy war es nicht mehr da. Aus versperrtem Zimmer bin ich hinaus, voller Schock. Aber ich sage, Maria, also mit dieser Dame, mit der ich mich bekannt gemacht habe, mein Handy ist nicht mehr da. Sagt sie, ja, so ist es gelegen. Und zwar bei einer Schwester, die garantiert kein Handy gehabt hat, weil sie noch 3-4 Tage verstorben ist. Es ist vorne auf der Station, gehe ich in die Station und will nur sagen, versperrtes Zimmer, mein Handy war dort nicht mehr da. Schreit er mich an, das ist Verleumdung und so weiter. Dann gehen sie sofort hinaus und draußen am Gang habe ich dann lautstark gesagt, ich wollte nur erklären, was passiert ist, Information durchgeben. Dann sind wir beide, er hat mir dann das Handy hingeklatscht und wir sind gegangen. Und dann kam noch das Nächste. Einmal schaue ich, mache mein Handy noch gar nicht lang aus. Ich sehe nur noch Nummern, keine Namen. Ja, von 176 Eintragungen nur Nummern zu sehen, weiß ich ja nicht mehr, wer was ist. Dauert nicht lang, sind auch da alle Nummern weg und mein Handy ist ganz leer. Jetzt habe ich mein Handy dann einem Bekannten gegeben, der hat es wieder aktiviert, aber nicht ohne diese Nummern. Bin ich wieder zu meinen Schwestern gegangen, haben mir alle Nummern eingesperrt, die ich brauche. Und durch Anrufe, und dann habe ich wieder nur Nummern gesehen. Dann habe ich natürlich angerufen. Normal macht man das nicht. Wenn Nummern kommen, die man nicht kennt, ruft man nicht an. Aber da habe ich mir gedacht, ja, schön langsam kommen wieder welche. Inzwischen habe ich 67 Nummern im Handy, aber keine 176.
Jetzt habe ich eine kurze Frage zu dem Altenheim, in dem Sie waren. Warum war das für Sie so schlimm? Warum war das für Sie so enttäuschend oder so schockierend, wie Sie gesagt haben?
Ja, das kann ich schon sagen, weil dort waren auch Pensionisten und Ding, die nicht einmal mehr sprechen konnten, die auch Ungläubige waren und Gläubige, das Beide war da. Aber es war für uns alles Welt. Es war keine Klosteratmosphäre, es war weltlich. Wir wurden die Betreuer, muss ich sagen, sowohl Schwestern wie Herren, haben wirklich mit Liebe uns betreut. Aber die ganze Atmosphäre war weltlich. Aber jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich sagen kann, jetzt kann ich vergleichen. Vergleichen soll man normal nicht. Aber das Essen dort im Vergleich zu dem Elzbetenessen vom Seniorenheim ist ganz hervorragend. Es hat auch dort gute Speisen gegeben. Manche haben einen Zettel geschrieben, habe ich gesagt, super und so weiter. Ja, dass sie auch erfreut haben. Aber ich habe ihm schon gesagt, der Essig war immer fast aus der Flasche. So scharf, dass man das nicht essen konnte, dann wird alles in den Müll geworfen. schrecklich. Dann habe ich einen Koch, der heißt Erich, der war auch sehr lieb, ist gekommen. Dem konnte ich immer sagen, pass auf, das und das. Und er hat es wirklich befolgt und hat Ding, aber er war nur der zweite Koch und nicht der erste. Kann man auch nicht alles ein Ding. Aber es ist das Schlimmste für mich, war das Reisfleisch. Das war da, das war am zweiten Tag bekommen. War so hervorragend. Ich habe ja auch mit den Kindern gekocht. Aber dort hatten wir erstens nur Buttenfleisch. Dann war die Soße ganz hell. Entweder Suppenpulver oder was. Und dann Erbsen dabei. Und das ist unter Reisfleisch gekommen. Und hier war wirklich richtig gekochtes. Und die Lasagne am ersten Tag. So gute habe ich noch nie gehabt. Nicht einmal bei mir, wenn ich mit den Kindern Lasagne gemacht habe.
Also Sie haben dieses Altenheim vor allem deswegen so schlimm empfunden, weil es diese Idee der Augustiner, dass man in einer Gemeinschaft lebt,
ja,
dass das kaputt war.
Ja, nicht möglich. Ich meine, es waren ja einfach andere Leute. Wir drei sind am Abend immer zusammengekommen.
In der Rekreation haben Sie zusammengesessen.
Ja, jede war in einem anderen Zimmer und Stockwerk. Aber wir waren dann alle drei zusammen bei Schwester Regina, haben Brevier gebetet, Vesper komplett, Rosenkranz. Und das war dann so schön. Das war unser ganzer Trost.
Warum wollten Sie da weg, wenn es doch eigentlich ganz schön war?
Na, das war nicht schön. Entschuldigung schon. Wir haben es angenommen, wir mussten es annehmen. Wir haben das Beste daraus gemacht, aber von schön kann man nicht reden für unser Leben.
Dann sagen Sie noch mal, warum Sie weg wollten. Was war für Sie der wichtigste Grund?
Immer, weil wir in unser Kloster wollten. Man hat uns, ohne mit uns zu reden, weggegeben und glauben und Information, wir seien so Demenz gewesen. 4 Ärzte haben mir gesagt, nein, sie sind nicht. Weder auf der Dermatologie oben in Dürnberg, noch der Dr. Kepplinger in Seeheim, noch 2 Neurologen, Dr. Stefan, kann ich ruhig die Namen sagen, war schon in Pension, aber trotzdem, seine Frau hat den gleichen Doktor wie er und sie haben immer zusammengearbeitet. Und wir wollen jetzt wirklich bald das Schriftlichen von einem aktivierten Leben. Einer, der in seiner Kanzlei noch arbeitet, wollen wir endlich einmal Schriftliches haben, dass diese Story aufhört. Wenn Fachärzte, Primarärzte sagen, wir sind's nicht.
Und dann haben Sie beschlossen, zurückzukommen nach Goldenstein? Oder was ist dann passiert?
Sobald es möglich war. Wir haben immer auf den Vertrag gepocht. Den haben die anderen Herrschaften unterschrieben.
Was für ein Vertrag war das?
Das war der Übergabevertrag, dass wir bis zu unserem Lebensende hier im Kloster sein können. Und an diesen paar Zeilen, die wir bekommen haben, und wir haben das auch geglaubt bei den Besprechungen, dass das alles ist. Hinterher sind wir draufgekommen, die haben genau gewusst, wie sie das machen. Wir sind uns schon fast wie Marionetten vorgekommen. Immer kommen sie, reden sehr lieb mit uns und wir glauben alles, was sie sagen. Und dann haben wir die Scherung erlebt.
Also in dem Vertrag gab es eine Klausel, in der drin stand, sie können hier bleiben bis zu ihrem Lebensende.
Genau.
Und gleichzeitig gab es eine Klausel, die das wieder aufgehoben hat.
Ganz uns der Letzte. Und das war nicht zu erkennen. So schlau und klug ist das geschrieben gewesen. Und man hätte, juridisch wäre es notwendig gewesen, dass ein außenstehender Notar mit uns diesen Vertrag durchbespricht, uns erklärt, was Sache ist. Und das wurde nicht geschehen. Das hat der Dr. Leihert uns vorgelesen. Haben Sie das alles verstanden? Und Ding? Wir haben natürlich ja gesagt, was wissen wir vom letzten Absatz. Und das vermuten wir, dass der Dr. Leihert mit seinem Notar, der ein Neumarkt ist, der Dr. Moser, mit dem das besprochen hat und so geschrieben wurde von diesem Notar. Aber ich habe dann gehört, der Notar ist da außenstehend. Er hat dann nur geschrieben, was ihm angeschafft wurde und vom Auftraggeber.
Gut, okay, das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, das Kloster ging dann in den Besitz über zur Hälfte an die Augustiner Chorherren und zur anderen Hälfte an die Diözese Salzburg. Ja. Vor allem das, was die Schule betrifft.
Ja, genau, die Schule. Und zwar, weil in der Schwarzstraße die Schule aufgehoben wurde, waren die Erzieher sehr froh, dass wir die Schule haben. Und der Erzbischof hat allerdings gesagt, wenn wir die Turnhalle nicht hätten, hätte er auch unsere Schule aufgehoben. Aber Schwester Rita, ihr haben es zu verdanken. Doch, sage ich, wenn sie mittags die Hühner gefüttert hat oder vorher schon dort war, dann sind die Kinder immer von uns hinübergegangen in die Volksschule, in die Turnhalle. Ob es Regen, Schnee oder Sonnenschein war. Und da ist jetzt der Gedanke gekommen. Und der Neffe von Schwester Helene ist Architekt. Jetzt hat sie mit ihm das schon besprochen, ob da eine Möglichkeit ist. Sag du.
Da habe ich dann, ja, sozusagen, habe ich mich getraut, mit ihm alleine heimlich das zu besprechen, ob das überhaupt möglich ist, weil er war ein hervorragender Architekt.
Du zogst es nicht heimlich, sondern es war klug, es war sehr klug,
ohne euch
zu sprechen. Ja. Ist das überhaupt möglich? Wenn nein sagt, na, dann hätte sie sowieso uns nachher erzählt, sie hätte besprochen, es geht ja nein. Aber.
Das Heimliche meine ich damit, weil normalerweise, wenn ich irgendwas bespreche mit wem, dann sage ich das zuerst den Mitschwestern. Aber da habe ich mir gedacht, ich sage mal noch nichts, damit ich dann den Schwestern sicher sagen kann, ob wir bauen dürfen oder nicht. Und dann habe ich gesprochen mit, also ein lieber, guter Architekt war das, habe ich gesprochen alleine mit ihm, ob das möglich wäre, dass wir da eine Turnhalle bauen. Ja. Dann habe ich halt die Schwestern zusammengeholt nach dem Gespräch mit dem Architekt und habe ihnen gesagt, Schwestern, ich kann euch was sagen, irgendwas habe ich gesagt, ich sage euch jetzt was. Und dann habe ich einfach gesagt, Schwestern, wir bauen. Das habe ich mich zu sagen getraut. Und dann Schwester Bernadette ganz
und gesagt, spinnst du?
Und dann ging das so Stationen weiter und der Herr Architekt war so prima, der hat die schönen Pläne gemacht und uns gezeigt und wir waren so glücklich und dann hat er uns immer begleitet.
Er hat mir auch unsere neue Schulküche gemacht und geplant und dann nachher noch einmal aufgestockt. Und diese drei Baulichkeiten, die sehr herausfordernd waren für ihn, weil es war vom Josefshaus sofort dahin erstanden. Da musste das alles hinübergeschoben werden und. Wir hatten durch unser erspartes Geld auch die Turnhalle angefangen. Und zwar war die Turnhalle mit Geräten und alles 1 Million.
Und Sie hatten, das war das Geld, das gehörte dem Orden, also Ihrem Kloster.
Ja.
Das heißt, das war der Besitz, der gehörte zu den Chorfrauen des Klosters von Goldenstein.
Ja.
Denn wie in allen anderen Orden auch, ist mit der ewigen Profess Ihr privater Besitz in den Besitz des Klosters, der Klostergemeinschaft übergegangen.
Ja, da muss ich was sagen. Ich habe von meiner Mutter bzw. Großmutter Geld bekommen. Das heißt, mein Papa hat dann entschieden, dass ich 1/4 bekomme, mein Bruder 3/4. Ist in Ordnung gewesen. Ich habe mich noch geärgert, dass ich Geld bekomme. Aber ich habe es bekommen und in unseren Konzessionen steht oben Seite 42. Das ganze Vermögen gehört mir, aber ich habe kein Verfügungsrecht. Das ist Armut. Und ich bin jedes Mal zu Schwester Rita gegangen und habe sie gefragt, darf ich das und das? Dann hat die Erzdiözese Nazareth ein Bild machen lassen, weil er in jungen Jahren gesehen hat, überall von der Welt sind Muttergottesbilder. nur von Österreich nicht. Jetzt hat er alle Bischöfe gefragt und wurden zugesagt und die mussten halt sammeln. Und ich habe dann 50.000 hergegeben für das Muttergottesbild. Warum? 1942 sind wir zum Begräbnis meiner Großmama gefahren und da ist der Zug in die Luft von den Partisanen geschossen worden. Meine Urgroßeltern sind Norddeutsche, haben in Bosnien eine Mühle gebaut, weil wir da bei diesem Zugunglück, das hat fast ausgeschaut wie das Spanische, der Schlauchwagen über den Speisewagen droben gestanden, vorne lauter Tote, hinten lauter Tote. Nur unser Coupé war, unser Waggon ist nur schräg gestanden. Wir wären vorne gewesen in Salzburg, kommt der Schaffner, nein, der fährt nicht nach Zagreb. Der da drüben, dann kommt der und sagt, der fährt noch ab, dann auch schnell, schnell hinüber, der fährt bald dort in ein paar Minuten. Dadurch sind wir in die Mitte gekommen. Der Papa hat gesagt, jetzt gehen wir nicht mehr nach vorne, jetzt bleiben wir in der Mitte. So führt die Mutter Gottes. Und wie das war, kann ich Ihnen sagen, das war das nächste Wunder. Nicht nur, dass wir lebend davongekommen sind, nur unser Coupé hatte Licht. Es war hinten alles finster, vorn alles finster. Wir mussten aus dem Fenster raussteigen. Gut, dann hat es geheißen, ein deutscher Zug. Dann gehen wir mal Rudelpartisanen, schwer bewaffnet. Dadurch, dass meine Mama in der Schule Kroatisch lernen musste, aber zu Hause wurde immer Deutsch gesprochen, konnte sie sprechen mit den Partisanen, hatte mich am Arm als Kleines mit 5. Und dann haben wir gesagt, Mama, warum, was machen die hier, warum lassen die uns nicht durch? Und ein weinendes Kind hat zusammengebracht, dass wir dann zum Zug gehen durften. Jetzt sind wir beim deutschen Zug, er darf keine Zivilpersonen aufnehmen. Jetzt hat der Papa gesagt, jetzt sind wir beim Zugunglück davon kommen. Höchstens 20 Leute sind lebend davon kommen, alle anderen waren tot. Dann sind wir bei den Partisanen durchgekommen, schwer bewaffnet. Ich weiß heute noch, wie sie ihre Patronengürtel umkommt. Und die eigenen Leute wollen uns nicht durchlassen. Und der hat dann nolens volens ja gesagt. Beim Frühstück kam so eine 10-Liter-Kanne Alu, schwarzen Kaffee. Der wurde mir eingeschenkt. Da habe ich gesagt, ich darf keinen schwarzen Kaffee trinken. Und das kann ich mich noch erinnern. Und an das Weiterfahren war so wie die Ischlerbahn, so eine kleine, war in unserem Coupé ein Soldat mit Gewehr. Und der hat es auf einmal genommen, Fenster auf. Der Papa, da hat der Papa Angst gekriegt. Aber er hat nur auf die Gänseherde scheinbar schießen wollen. Er hat nicht geschossen. Also das. Dann bei der Großmama gibt es auch noch, der Hund hat mich bissen. Weil ich wollte immer einen Hund haben, wollte Tiere haben. Papa hat gesagt, na, das ist ein, die haben einen Dackel gehabt, das war noch. Und ich schiebe ihm das Fressen so schön langsam hin und denke, ach, der beißt wirklich nicht und streichelt den hinten. Wusch, war umgedreht und ich habe seine Zähne schon im Mund gehabt. Am Gaumen habe ich nur einen Schlitz und da bei den Augen, bei der Nase, bei den Lippen. Gerade bevor er noch einmal zudrücken konnte, hat die Tante mich zurückgerissen. Mein Papa hat so geschimpft. Der ist dann zu den Soldaten gegangen, hat die Pistolen genommen, hat den Hund angeschossen. Weil meine Onkels studiert haben, haben die gewusst, wie man den, haben die Patronen die Kugel rausgebracht, haben den Hund operiert, im Tisch vom Badezimmer, das weiß ich ein.
Okay.
Na, mehr brauche ich nicht erzählen. Es ist.
Kommen wir nochmal zurück. Mit dem ewigen Gelübde, also der ewigen Profess, geht der private Besitz in Orden, in die Ordensgemeinschaft über. Das heißt, wenn Sie haben die schon Schwester gesagt, tot. Wenn, solange, wenn die Schwestern tot sind, kann der Orden mit dem, was die Schwester mit den Orden eingebracht hat, ja machen, was er will. Solange die Schwestern noch am Leben sind, hat sie sozusagen eine Art Mitspracherecht. Aber der Besitz ist im Besitz des Ordens.
Ja. Erst, wenn ich tot wäre.
Ich weiß, also dann.
Das ganze Geld, was dann noch über war, 50.000 noch für Spenden für mehrere Meals habe ich dann gegeben und auch nach Bulgarien, weil der Doktor Innermann, sein Cousin, Jesuit wurde, der kümmert sich um. Ich habe dann einmal haben natürlich mehr gegeben, aber dann bin ich draufgekommen, nur noch für die Kinder.
Sie haben aber auch gearbeitet. Sie sind ja auch bezahlt worden, weil Sie im Schuldienst gearbeitet haben.
Aber erst seit 1972. Vorher alles gratis.
Und ich im außerschulischen Erziehungsdienst, weil ich habe Kindergärtnerin und Hortnerin studiert. Und da ist es so, dass ich dann hier im Kloster, ich habe für meine Mitschwestern und für die Kinder gearbeitet. Ich habe immer gesagt, ich arbeite um Gottes Lohn, weil ich lebe in der Gemeinschaft und ich bin nicht staatlich angestellt gewesen. Nur ich habe einfach für die Gemeinschaft und für die Kinder bin ich da gewesen, jahrzehntelang.
Aber die Gehälter haben Sie ja bekommen und auch dieses Geld, das Sie verdient haben, das ist dann auch in die Ordensgemeinschaft der Ordensschwestern hier von Goldenstein übergegangen.
Das war Klosterkasse und wir hatten uns auf der Spenglerbank unsere Konten. Und wenn was gebraucht wurde, ist meistens Schwester Ritter gegangen oder hat die Zinsen im Jänner eintragen lassen. Und das war einfach immer Gemeinschaft. Aber jetzt kommt noch eine Story. Das war eine andere Bank, dieser Rest von der Turnhalle. Die 400.000 waren auf der Hypobank und unsere Gehälter waren auf der Spenglerbank, weil die Urgroßmutter bei uns in der Schule war.
Dazu muss man sagen, die Spenglerbank ist eine sehr schicke Bank, ist eine Investmentbank, ist die schickste Bank von Salzburg. Und da hattet ihr eure Konten, weil die Spengler Dame, die eine, die zur Familie gehört, die hier zur Schule gegangen ist.
Und dann ist Christine Wirtenberger mit mir, mit meiner gültigen Bankomatkarte, sind wir hingegangen. Und dann wollten 150 Euro abheben, um Stoff zu kaufen, dass ich wieder Kleider nähen kann.
Sie nähen doch selbst.
Ja, dadurch, dass ich erstens mal Gesellenprüfung habe und dann die Hauptschulprüfungen für textiles Werken, kann ich das einfach. Und die
Tun Spengler- Sie das heute noch?
Ja, natürlich. Und die Spenglerbank, die hat dann gesagt, nein, tut dir leid, wir müssen uns mit Papst Markus in Verbindung setzen. Aber die nächste, wir sind dann zum Rechtsanwalt gegangen mit der gültigen Bankomatkarte. Das wurde an die Spenglerbank geschickt. Tut uns leid, es hat nie ein Konto von der Schwester Melita gegeben. Und Schwester Regina wurde so nicht angesprochen, aber ihre war auch dort. Also es hat nie ein Konto gegeben. Dabei haben wir den Beweis, weil kurz davor hat die Spenglerbank uns gesagt, sie schicken uns das über Mails. Und da waren noch außer unser Gehalt, waren noch 95.000 Euro drauf. Und die hat er sich auch genommen. Es ist alles weg, es hat nie ein Konto gegeben von dort, wo er dann das transferiert hat, weil wir unsere beiden Konten sind, also Gehälter sind nach Karlsberg gegangen und der Rest hat er in Wege geleitet, dass das Sozialamt zahlt und jetzt bekommen wir einen Brief vom Sozialamt, wir müssen 120.000 Euro dem Sozialamt geben, weil es ist nicht rechtens das oder gesetzlich, was weiß ich, dass das Sozialamt uns den Rest zahlt, weil wir ja die müssen das dann mitbekommen haben irgendwann. Wir haben noch die 400.000 Euro, von dem hätte der Rest bezahlt werden müssen. Und jetzt stehen wir da, haben überhaupt kein Geld außer 50 Euro im Monat und sollen 120.000 Euro zurückzahlen.
Das heißt, Sie haben alle drei ihr Leben lang gearbeitet, hier in diesem Kloster, beziehungsweise Sie beide als Lehrerinnen in der Schule. Sie sind bezahlt worden seit 1972 und sind jetzt fast mittellos. Ist das richtig?
Ja, natürlich haben wir. Ich habe meinen Führerschein, Schwester Regina auch, und ihr haben so einen Führerschein weggenommen, damit sie unter dem Vorwand, sie müssen jetzt ein Auto verkaufen. Das weiß ich nicht genau, wie das gewesen ist. Da muss ich vorsichtig sein. Sie weiß es auch nicht mehr, weil es einfach zu lang ist. Und wir haben das verpasst, dass wir sofort zur Polizei gegangen wären, um einen neuen Führerschein. Und nach einem halben Jahr ist es halt wieder anders. Aber wir waren schon sehr entsetzt. Jetzt haben wir aber liebe Frauen bekommen, die uns einkaufen. Wir sollen ihnen sagen, was. Dann bekommen sie von den 50 Euro das Geld und wir sind soweit versorgt. Mit 50 Euro im Monat, bitte. Und da habe ich einmal geweint. Da kommt der Bums mit dem Geld, zwei Kuverts für Schwester Regina und für mich. Na, Schwester Regina, ich sag das. Und sie steht neben uns und kriegt nichts. Ja, weil sie nie ein Gehalt bekommen hat, bekommt sie auch nichts. Dann habe ich gesagt, dass er dann kann es verrecken. Na, es ist so unglaublich. Aber keine Sorge, keine Angst. Wir sind so behütet von Gott. Wir haben unsere 550. Schwester Regina hat dann extra 900 bekommen. Schwester Rita ist immer mit uns, die hat nie, kriegt alles, was sie brauchen und so weiter. Und es bleibt uns sogar noch ein paar Groschen über.
Das heißt, Sie haben damals für dieses Kloster Geld in Ihrer Kasse gehabt und aus eigenen Mitteln die Turnhalle gebaut. Das Geld ist nicht vom Staat gekommen, sondern das
Nein.
ist...
Gemeinden.
Ja, einen großen Teil haben wir selber bezahlt. Aber wir haben schon von der Regierung, vom Land Geld dazu bekommen.
Und von der Gemeinde.
Aber Sie haben selber 800.000 aufgebracht, ist das richtig?
Ja, ja.
Und 400.000 hatten Sie beiseite gelegt, um zu sagen, das ist für unser Alter und für den Erhalt des Klosters.
Ja.
Gut. Und Sie hatten dieses Geld bekommen aus mehreren Gründen. Eines war das, was Sie mit in die Klostergemeinschaft eingebracht hatten, also was Sie geerbt hatten. Und ein Teil waren schlicht und einfach die Gehälter, die Sie in Ihrem Leben verdient haben. Ist das alles so richtig?
Ja.
Gut, und davon ist jetzt alles weg.
Und das hat alles der Prälat.
Jetzt fragt Heike, und das hat jetzt alles, das ist jetzt alles weg. Das hat alles der Prälat.
Und wir haben aus sicherer Quelle von einem Chorherrn, wir wissen aber nicht, wie er heißt, und Ding bekommen. Mit unserem Geld hat er das Schulden seines Klosters bezahlt.
Okay. Was wünschen Sie sich denn? Was ist denn euer Wunsch? Ihr seid jetzt wieder hier im Kloster. Und wie seid ihr hierher zurückgekommen aus dem Altenheim eigentlich?
Ja, unsere Freunde haben uns hergebracht.
Die haben euch organisiert. Im Kloster im Altenheim abgeholt?
Ja.
Alle drei zusammen?
Ja.
Mit dem Auto?
Mit dem Auto. Wir sind dann hierher gekommen und witzigerweise war dort auch bereits das Fernsehen. Wie die dort das mitbekommen haben, das ist ja eh unglaublich. Aber wir sind,
Und dann sind Sie aber alle drei von Freunden hierher zurück in das Kloster gebracht worden. Das war aber nicht mehr in dem Zustand, in dem ihr es verlassen habt.
Ach nein.
Und das war auch abgeschlossen, oder?
Wir haben Schlüsseldienst geholt. Es wurde alles mit unserem Rechtsanwalt abgesprochen. Wir haben nichts, keine einzige Aktion oder Besprechung nicht mit dem Rechtsanwalt gemacht. Er hat bei manchen Sachen Nein gesagt, da warten wir noch. Und hier, ja, wir haben den Schlüsseldienst geholt, die haben alles aufgesperrt. Und dann sind wir raufgekommen und wir haben schon erwartet, dass ausschauen wird. Aber so verschmutzt, so verdreckt, sicher nicht. Und dass wir, die haben dann selber hier extra Wasserleitung für die Toilette, haben unseren Warmwasserboiler, wo sie den hingeben haben, weiß man auch nicht. Wir hatten dort warmes Wasser für die Hände waschen und so weiter. Wir haben nur vorne Wasser und ganz hinten Wasser. Die anderen Waschbecken hat er alle abmontiert, die Kulis in mein Waschbecken hineingelegt und zum Scheine einen Rohrbruch vorgetäuscht. Damit er diese Sachen machen kann, weil das Denkmalamt gesagt hat, es darf nicht gebaut werden oder umgebaut werden. Es ist noch der Denkmalschutz von 1882.
Eines der größten Probleme ist ja, dass es für euch jetzt ganz schön schwierig ist, runter in die Kirche zu kommen, richtig? Ja, weil ihr über diese vielen Treppen steigen müsst. Es gab aber früher einen Lift, richtig?
Ja, Treppenlift. Den hat Schwester Regina machen lassen, hat uns gesagt, ob wir einverstanden sind, weil Schwester Augustine hätte sonst immer in ihrer Klosterzelle bleiben müssen. Die konnte keine Stiegen mehr steigen. Natürlich ist, haben wir das gemacht. Und sie ist, dann später hat sie die andere Schwester benutzt, die andere, und zum Schluss bin ich auch noch zum Handkuss gekommen, dass wir runterfahren konnten. Ohne Probleme. Und unten konnte ich auch noch normal gehen. Aber dann habe ich den Rollator gebraucht.
Und jetzt ist dieser Treppenlift nicht mehr da?
Nein, alles weg. Der untere Teil, alle Löcher schon an der Wand verstrichen. Aber die anderen im Stein und in den Holzstiegen und an der Wand für die Leitung, E-Leitung, das sieht man noch. Mhm.
Wie war denn dieser Moment, als ihr dann hier reingekommen seid? Habt ihr gedacht, ihr seid jetzt wieder zu Hause? Oder war das eher ein Schock, weil ihr gedacht habt, oh Gott, na, wie sieht das hier aus?
Einerseits waren wir so glücklich, dass wir wieder in unser Kloster zurückkehren konnten. Einfach und in unsere Kapelle und so. Aber das rundherum, das ist einfach, das muss halt so... mussten wir ertragen, wie Schwester Bernadette erzählt hat, und langsam wieder alles so richten, wie wir glücklich sind damit. Langsam ist es jetzt wieder mit Geduld geschehen. Aber wir sind glücklich, dass wir wieder da sind.
Und Sie sagen, wir konnten in die Kapelle nicht hinein. Wir haben vom Schlüsseldienst nur das Wichtigste aufsperren lassen zuerst. Und dann, wir wussten, dass es sicher schlimm sein wird. Aber dass es so schlimm war, mit so viel Staub und Dreck, mit dem haben wir nicht gerechnet. Aber stellen Sie sich vor, am nächsten Tag oder übernächsten Tag war der Vizebürgermeister von Salzburg hier, der Dankl, und hat mir einen Blumenunzen, waren aber diese roten Paprikablüten, also Früchte drauf. Aber sein Name ist Dankl. Dann habe ich gesagt, sind Sie verwandt mit der Uli Dankl? Die Uli war meine Schülerin, unsere heute. Sagt er, ja. Und er ist weitschichtig verwandt mit ihr. Und sie hat den Martin geheiratet vom Schloss St. Jakob oben. Da waren wir schon bei ihr oben, bei der Uli. Die hat sich auch so gefreut, dass wir wieder da sind. Na, damals war es noch nicht. Da haben wir uns von Karlsberg geholt. Auf jeden Fall hat er uns zugesagt, dass er den Schlüsseldienst alles, fast alles bezahlen wird. Die Vizebürgermeister mit seiner Partei, das KPÖ, das Erste war schon, dass wir sowieso Ähnliches haben, für andere Leute was hergeben. Und die haben einen Fonds eingerichtet, dass jeder der Beamte was da hineinzahlt. Und von diesem Geld hat er uns den Schlüsseldienst bezahlt.
Das ist ja süß.
Und dann, ja, das war sehr, und irgendwie war sofort, also jetzt nicht politisch, aber so persönlich, Herz und eine Seele. Sicher, weil die Uli unsere Schülerin war, da hat er sich auch gefreut. Und so war es einfach. Es war ein sehr nettes Zusammensein.
Sie hatten ja eine sehr...
Und später noch mehr, wenn wir was brauchen.
Sie hatten ja eine sehr berühmte Schülerin hier, eine weltberühmte Schülerin.
Ja, die Romy.
Die haben Sie auch persönlich gekannt?
Ja, weil sie war eine Klasse unter mir.
Wir sprechen jetzt von Romy Schneider.
Schneider, ja. Die war eine Klasse unter mir, war sehr quirlig, lebendig und alles und war selig, wann wieder Theater gespielt wurde. Schwester Augustina hat uns in Englisch Musik und Zeichnen unterrichtet und das waren natürlich der Romy ihre Fächer. Zeichnen und Singen, Musizieren, sie war sehr kreativ. Sie hat dann drüben im Berchtesgaden in Mariengrund gewohnt, bei Schönau. Und Weihnachten hat Schwester Augustine mit uns Spanschachteln bemalt, dass wir ein Geschenk hatten für unsere Eltern. Und an der Grenze wollten sie ihr das wegnehmen. Die haben ihr nicht geglaubt, dass sie das gemalt hat. Und die hat natürlich gekämpft. Die hat sich das nicht wegnehmen lassen.
Sagen Sie, haben Sie dann mitbekommen, wie berühmt Romy Schneider wurde?
Ja, ja, natürlich. Wir haben uns dann die Filme angeschaut. Ich weiß noch, die Sissi-Filme oder Wenn der weiße Flieder wieder blüht. Da waren wir sogar im Mozart-Kino, unseres Internat. Und immer, sie ist auch ein paar Mal zu Besuch gekommen. Wie sie dann nach Frankreich gekommen ist, dann natürlich nicht mehr, weil das war zu weit und Ding. Aber sie war mit Schwester Theresia immer im Briefwechsel und hat auch uns dann den Fernseher geschenkt. Der war zwar schwarz, es hätte schon Farbfernseher gegeben, aber allein schon das überhaupt. Wir haben die ausgepackt und haben uns wirklich gefreut. Und dann haben wir den Fernseher ins große Sprechzimmer aufgestellt. Und wir im Internat durften halt dann fernsehen, was halt aktuell war und so weiter.
Sagen Sie, Sie haben vorhin, als wir miteinander gesprochen
Moment,
haben...
Moment, muss ich nur sagen. Entschuldigung. Sie ist natürlich dann, hat einen Dankbrief bekommen, haben alle unterschrieben und so weiter. Das Danke muss gesagt werden, bitte.
Sie haben mir vorhin im Gespräch erzählt, Sie glauben, dass Sie Wunder erlebt haben.
Ja, irdische Wunder einfach, dass uns immer das zugeflossen ist, genau was wir brauchten, was wir nicht hatten. Wir haben da nichts bestellt gehabt und heute ist wieder ein Wunder gekommen. Wir hatten jetzt die 14 Tage keinen Essig. Heute haben wir eine Flasche Essig bekommen und Öl. Also ist das nicht berührend. Ich habe noch meine Ölflasche von Carlsberg mitgenommen. Die wurde mir auch gekauft und dann habe ich sie nachfüllen lassen. Und es ist einfach so berührend, dass sie mir oft genau das brauchen. Oder jemand hat gefragt, was wir brauchen. Ich habe dann gesagt, 2 hölzerne Kochlöffel, dann ein Reibeisen für Teig, dass wir so Bämmel machen können für Suppeneinlage und eine Thermoskasse. Am nächsten Tag war die da. Also das war so berührend, dass das... Sag ich, jetzt hast du das jemandem gesagt? Nein, das ist alles über das Handy, über Internet gekommen. Da hat das jemand gehört und hat uns das am nächsten Tag schon gebracht. Das war, jetzt haben wir einen Kochlöffel, sonst habe ich jetzt die 14 Tage immer mit einem Esslöffel umgerührt. War natürlich auch nicht sehr...
Kochen Sie denn noch?
Ja, sicher.
Haben Sie jemals in dieser Zeit, die Sie jetzt auch Unrecht erlebt haben, daran gezweifelt, ob es eine gute Idee war, Ordensfrau zu werden? Oder haben Sie daran gedacht, auszutreten?
Nein,
haben Sie daran gedacht?
Nein, nie.
Auf gar keinen Fall. Ja, wirklich.
Und die bleiben bis zum Tod und in die Ewigkeit hinein. Wir werden uns immer für unsere Kinder kümmern. Von Himmel aus nur betend. Wir schicken dann unsere Schutzengel hinunter. Und auch jetzt noch. Unsere Schutzengel sind so super.
Und wenn ich Schwierigkeiten habe oder wie jetzt unsere Situation, also mich stärkt halt immer, wenn man auch traurig ist innerlich, aber der Schmerz ist nicht so groß, weil wir sind ja freiwillig dazu verpflichtet, unser sogenanntes Stundengebet und das freiwillige Gebet in der Kapelle und sonst auch, wenn man im Zimmer ist. Und wir haben immer, Gott sei Dank, wieder jetzt immer im Tabernakel, das ist in der Kapelle, wo die heiligen Hostien drinnen sind, das ist immer unsere Kraftquelle. Wenn wir in die Kapelle gehen, Kniebeuge, und dann ist man daheim, so richtig. Ich bin überall da, glücklich und daheim. Aber in der Kapelle, das ist einfach ein besonderer Ort für in Verbindung zu Gott und zu unseren Ordensgründern und alle, wenn ich so bete, schließe ich alle Menschen ein, von den Eltern und Mitschwestern angefangen, bis alle Mitschwestern und alle Menschen auf der ganzen Welt, schließen wir dann ein. um, weil Gott kann ja den Segen verteilen, wo gebraucht wird. Und da bin ich sehr dankbar und glücklich. Und das ist für mich, ich war nicht so deprimiert, wie ich sonst bei Schwierigkeiten deprimiert war. Und ich habe gedacht, es geht weiter und wir sind wieder da und wir fangen neu an.
Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, Sie bekommen ja eine unglaubliche Unterstützung.
Ja, ja. Da bin ich so von ganzem Herzen dankbar. Wirklich.
Hat Sie das überrascht, dass so viele ehemalige Schüler kommen, so viele Menschen sich so eng verbunden fühlen mit Ihnen? Ja, auch dieser Ort, ganz offensichtlich, möchte, dass dieses Kloster und die Ordensfrauen bestehen bleiben.
Ja, ganz sicher. Ja.
Darf ich das sagen? Es sind Schülerinnen, die jetzt auch hier in die Schule gehen, live gekommen, die früheren auch. Und das Berührendste ist, eine wird von den dreien, eine wird Hebamme, ist in der Schule in Wien, die zweite wird Bildhauerin, die ist in der HTL in Hallein und die dritte wird Polizistin. Dann habe ich gesagt, du, wir haben schon auch Polizistinnen, dann bist du die neunte. Dann flüstert sie noch, eine ist auch in Ausbildung von ihrer Klasse oder von Goldenstein. Also jetzt kriegen wir dann 10 Polizistinnen.
Heike, möchtest du jetzt noch mal eine Frage stellen?
Ja, mich würde zum einen interessieren, wird der Prälat auch in die Gebete eingeschlossen? Und zum anderen...
Immer.
Super.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir beten für ihn mit. Ich bin noch nicht böse auf ihn. Es ist einfach unglücklich gelaufen. Aber ich wäre bereit, wenn er käme, hätten wir uns an einen Tisch sitzen und mit ihm sprechen und mit ihm beten. Weil es muss, das Leben geht weiter und wir vertrauen darauf, dass es ihm auch gut geht und dass die Probleme, die jetzt so aufgeflogen sind, legen wir alles Gott hin und so wird alles mit dem Gebet irgendwie dem Herrn aufgeopfert und gelöst irgendwie, immer wieder neu.
Und sind Sie von der Kirche enttäuscht?
Kirche ist Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, der uns die Sakramente gegeben hat und gesagt hat, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und das ist es. Aber zum Professor Grassl möchte ich Folgendes noch vorher, bevor das einfügen. Er hat mir eine Monstranz von meiner Familie mitgenommen und hat aber dafür Blechen hingestellt. Und Schwester Rita hat gesagt, das ist nicht die von meinen Großeltern. Und das Zweite ist, ich habe ein Lehrerseminar gehabt, da haben wir Glasgravur gelernt. Und ich habe ein Glas, jeder Lehrer hat halt eins gemacht. Ich habe dann auch in der Kreativ mit den Kindern Glasgravuren gemacht. Und meine hatte ich da drin im Kasten. Die waren so schön. Genau dieses Glas hat er sich mitgenommen. Das möchte ich auch zurückbekommen. Ja, nicht nur die Geldsachen und so weiter. Ja. Und er hat in unserem Refektorium und auch hier ein Museum sozusagen eingerichtet. Aber das Schlimme war, dieses eine Monopoly, glaube ich, heißt es, Bild. Da hat er dann links, rechts ein Krug, Keramikkrug hingestellt, links ein exquisites Vasel hingestellt. Das Ganze steht auf dem Schrank von meiner Großmama und drunter meinen Fotoapparat. Macht man sowas? Oder der heilige Stephanus, den hat er oben hinaufgestellt auf den Kasten, weg vom Kreuz, wo wir ihn hatten. Daneben stand eine alte Kaffeemaschine, Kaffeemühle zum Reiben, dann ein Ständer, ein kleiner, niederer mit 4 Gläsern und was dann noch gestanden ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Macht man sowas mit unseren Heiligen, mit Jesus Christus, seinem Bild von Monopoly? Das ist so, die Tränen kommen.
Ja, das tut mir leid.
Ich habe noch eine Frage. Was glaubt ihr, warum das alles passiert ist? Warum wollte der Propst, dass ihr hier rausgeht? War das Fürsorgewillen? Oder war, wie erklärt ihr euch, was passiert ist?
Holen Sie sich bitte die Antwort beim Herrgott. Wir wissen es nicht, warum. Wir haben alles durchgelitten. Wir haben alles aufgeopfert. Wir haben die ganze Menschheit in unser Gebet hereingenommen. Ja. Diese Antwort müssen Sie sich oben abholen und nicht bei uns.
Da können wir wirklich ehrlich keine Antwort sagen. Im Gebet opfern wir alles auf und wir beten, wie wir eh schon gesagt haben, für ihn und für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und auch wenn jemand uns bittet ums Gebet und wenn wir so sprechen, wir tragen alles zum Herrn, Entschuldigung, im Tabernakel. Wir sind so gern, wir tun so gern gemeinsam das Chorgebet beten, wissen, das trägt so. Und dann, und für die ganze Kirche und für die ganze Menschheit können wir, ja, so gut wir andächtig sind dabei und nicht einschlafen dabei, sage ich ganz ehrlich, der Wille ist da und wir tun wirklich bewusst und guten Willens, wenn wir auch gerade nicht an die Personen oder Gemeinschaften oder die Welt oder alle, wofür wir beten wollen. Gott weiß, er weiß ja den guten Willen, was, wofür wir beten wollen. Und das wollen wir weiter tun, wir drei. Und vielleicht ergibt sich noch eine Gelegenheit.
Nichts sagen, weil die Kirchengesetze momentan geändert wurden. Und da müssen wir jetzt still sein. Wenn, dann ist es Gottes Fügung und aus. Der Himmel lügt nicht. Die Antwort habe ich, aber die ist noch bei mir.
Wir werden versuchen, Sie dazu einzuladen, an einer Generalaudienz in Rom teilzunehmen mit Papst Leo dem 14.
Ja, wenn wir Sie, haben das Geld nicht, dass wir hier
hinterfragen. Darum kümmern wir uns. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Meine Frage ist, wenn Sie mit ihm sprechen, was würden Sie ihm sagen? Dem Heiligen Vater.
Einzelne Dinge wiederholen.
Was würden Sie sagen?
Einzelne Dinge, die wir jetzt gesprochen haben, erzählt haben von unserem Leben.
Würden Sie dem Papst erzählen?
Ja, und vor allem, weil er Augustiner ist. Als Erste würde ich ihn fragen, ob er mir sagen kann, den Unterschied zwischen Augustiner und Augustiner Chorherrn. Das wäre die erste Frage.
Das kann er, bin ich ganz sicher, dass er das kann.
Sicher kann er das. Dann würde ich ihm als Zweites sagen, ich war so glücklich, wie er von der Loggia heraufkommt. Das sind so Stufe für Stufe. Und ich sofort ab da erkenne, das ist so ein tiefgläubiger Mann mit Gott verbunden. Es war so schön, ich war so glücklich. Und er sagt, der Friede sei mit euch und der andere guten Abend.
Ja, na, und also für mich wäre das Wunder. Also ich habe immer so angenommen, ja, wir sind am Fernsehen mit dem verbunden und im Herzen, im Gebet mit dem Papst verbunden. Aber ich hätte nie einen Gedanken gehabt, dass eventuell Gelegenheit ist, nach Rom zu kommen. Ich war schon in Rom, aber da haben wir den Vorgänger erlebt. Aber ja, das war auch ein Erlebnis, aber nicht direkt. Na, also wenn das Wunder geschehen würde, dann ich würde mit meinen über 80 Jahren einen Luftsprung machen.
Würden Sie noch etwas bitten? Würden Sie ihm auch bitte? Würden Sie ihn auch um etwas bitten?
Ach so, ja, also wir würden ihn bitten, ja, und was würden wir ihn bitten?
Das kann man jetzt noch nicht aussprechen.
Ist, ja, bitte, ja, wirklich wissen wir jetzt Schöpfer noch nicht.
Nicht übers Radio, bitte.
Ja, na, also, dass wir halt miteinander so richtig im Gebet und in Dankbarkeit verbunden bleiben.
Mhm. Cool. Ja. Heike, hast du noch eine Frage?
Nö, ich bin also schwer beeindruckt und ganz glücklich, dass ich zuhören durfte.
So, ich möchte mich nochmal bedanken, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Das war jetzt sehr anstrengend und sehr lange für Sie. Wir haben uns sehr gefreut. Möchten Sie jetzt noch ein Schlusswort sagen? Jede von Ihnen, möchten Sie noch etwas sagen?
dass sie unendlich dankbar sind dem Himmel, dass er alles so gefügt hat bis zum heutigen Tag, bis zu dieser Sekunde. Und der Himmel beschützt uns und wir sind im Gebet mit dem Himmel verbunden und mit der Kirche, mit der echten Kirche. Und wir trennen das. Das waren Menschen, die uns das angetan haben. Und die Kirche haben wir mit Jesus Christus im Herzen.
Ja, ich schließe mich diesem Dank an und wollen wir so weiterleben miteinander und glücklich sein.
Bis der Herr uns in die Ewigkeit holt. Ja. Und ich gehe mit offenen Armen in die Ewigkeit. Keine Sorge.
Ja, ich schließe mich bei den beiden an und möchte meine Stimme.
Schwester Regina hat Kropfoperation gehabt und sie hat nur ein Stimmband. Also alles klar. Es ist aber sie ist mit uns an einem Strang.
Ja. Ihr seid wundervoll. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch alles Gute. Wir gucken mal, ob wir irgendwas für euch tun können. Wir werden versuchen, das zu ermöglichen, dass ihr nach Rom kommt.
Ja. Das wäre ja ein himmlisches Geschenk. Aber es ist nur, wenn es ganz leicht möglich sein
wird. Wir kriegen das schon hin, machen Sie sich keine Sorgen.
Nichts erzwingen, also wir sind dankbar für alles.
Liebe Heike, das ist das Ende unserer Sondersendung hier aus Goldenstein. Und ich danke nochmal allen, die zugehört haben. Und ich danke dir, Heike, dass du auch so lange bei uns warst. Ja. Wir waren hier alle zusammen in diesem Kloster. Vielen Dank.
Ich danke dir, dass du das alles da so toll gemacht hast und vor Ort bist. Tausend Dank auch an alles. War wunderbar.
Dafür danken wir auch für dieses große Gespräch hier. Danken wir einfach.
So, und jetzt kriegt ihr endlich was zu essen.
Guten Appetit.
Danke. Tschüss an alle.
Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion, das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent, Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.